Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute geht es schon wieder um einen Roman. Wir befinden uns schließlich im unglaublich produktiven Jahr 1934. Der Name dieses Romans: Why Didn't They Ask Evans? Im Deutschen: Ein Schritt ins Leere. Schade, dass der deutsche Verlag den Schritt nicht gegangen ist, den englischen Titel wörtlich zu übersetzen, denn er ist einfach so viel besser. Warum haben sie nicht Evans gefragt? Hätte man ja übersetzen können. Why Didn't They Ask Evans ist ganz anders als Lord Edgware Dies oder Murder at the Orient Express. Viel weniger Indizien geleitet, mehr Thriller als Kriminalroman, es passiert einfach viel mehr. Und folgerichtig sind auch weder Miss Marple noch Hercule Poirot mit an Bord. Stattdessen ein junges Paar. Bobby Jones und Lady Frances Derwent, genannt Frankie, zwei Young Adventurers in der Tradition von Tommy und Tuppence, die sich in den Fall hineinstürzen, die dessen haarsträubende Wendungen mitmachen oder selbst in Szene setzen. Ich muss zugeben, ich habe eine kleine Schwäche für diese Young Adventurer-Titel, obwohl sie noch unwahrscheinlicher sind als die Detektivgeschichten und nicht ganz so präzise durchkonstruiert. Vielleicht mag ich sie aber auch gerade deswegen. Und in ihrer Blütezeit führt Agatha Christie auch dieses Genre, wenn man es denn so nennen will, zur Meisterschaft. Noch kurz zum Titel, der gleichzeitig der entscheidende Satz des Romans ist. Why Didn't They Ask Evans? Taucht im Jahr zuvor im Buch Lord Edgware Dies als Bemerkung auf, die Poirot zufällig auf der Straße aufschnappt und die ihn auf die entscheidende Spur bringt. Ich kann das hier so ungeschützt sagen, weil es ganz sicher kein Spoiler ist. Die beiden Romane und die Situation, in denen der Satz jeweils fällt, die sind völlig unverbunden. Agatha Christie wird viel später verraten, dass ihr die Idee zu diesem Satz kam, als der Bruder einer Freundin genervt einen Krimi mit dem Satz weglegte: Nicht schlecht, aber warum haben sie nicht Evans gefragt? Ich kenne dieses Gefühl, dass ein Fall viel schneller gelöst sein könnte, wenn man nur die richtigen Leute gefragt hätte. Aber wenn es ein guter Krimi ist, ist mir das egal, denn in so einem Fall wäre das Lesevergnügen viel zu schnell zu Ende gewesen. Den Satz »Why didn't they ask Evans?« hat Agatha Christie 1931 in eines ihrer Notizbücher gekritzelt und dabei Ideen zu einer Poirot-Geschichte entwickelt, aus der nichts geworden ist. Es ist eines der Beispiele dafür, wie ökonomisch Agatha Christie mit ihren Ideen umgegangen ist. So tauchen auch mehrere der Handlungselemente in anderen Romanen wieder auf oder sind schon vorher vorgekommen. Der Roman ist Teil der produktiven Arbeitsphase 1933. Man muss sich überlegen, sie hat da nicht nur mehrere Romane geschrieben und irgendwie nebenher noch Sammelbände zusammengestellt, sondern war außerdem noch ausgiebig damit beschäftigt, ihrem Mann bei seinen Ausgrabungen zu helfen. Der Roman trägt folgende Widmung: To Christopher Mallock in Memory of Hinds. Die Mallocks waren mit der Familie Miller befreundet, lange bevor Agatha Miller zu Agatha Christie wurde. In ihrem Haus Cockington Court führten die Mallocks zahlreiche Amateurtheaterstücke auf und Freunde und Verwandte waren daran beteiligt und Agatha Christie hat begeistert mitgespielt. Wer oder was Hinds war, ist unbekannt. Aber ich finde das einen ganz spannenden Hinweis auf eine Phase, an die sich Agatha Christie irgendwie später gar nicht mehr so richtig erinnert. In ihrer Autobiografie tauchen die Mallocks überhaupt nicht auf. Aber das ist eine Zeit, in der sie letztlich ihre Schüchternheit überwand, zumindest zeitweise, indem sie da auf der Bühne stand und doch zum Teil ganz wesentliche Rollen hatte und sich auch hier eingefügt fand in eine Großfamilie, die letztlich aber aus befreundeten Menschen bestand. Ich weiß auch nicht so ganz genau, warum Agatha Christie hier Christopher Mallock ins Spiel bringt, aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass auch dieser Roman sowas wie, ja, es ist wie was wie ein Theaterstück, wie ein Abenteuerstück, wie ein, in gewisser Weise auch wie ein Laienschauspiel, was die beiden, Bobby und Frankie, da aufführen, denn sie sind keine professionellen Detektive, sie stürzen sich in ein Abenteuer, überwinden Schüchternheiten und am Schluss werden sie erfolgreich. Nun, wie gesagt, zu den beiden HauptprotagonistInnen. Robert oder Bobby Jones ist der vierte Sohn eines Vikars, eines anglikanischen Geistlichen, der seine Rolle im Leben noch nicht so wirklich gefunden hat. Er war ein paar Jahre bei der Navy und da konnte er aber nicht weitermachen, auch wenn er es gerne getan hätte, weil seine Augen zu schlecht waren. Er heißt so wie ein berühmter amerikanischer Golfer seiner Zeit, Bobby Jones, den hat's wirklich gegeben, aber das kommt ihm eher ungelegen, denn Bobby spielt zwar ziemlich gerne Golf, aber auch ziemlich schrecklich. Aber vielleicht, wenn er besser gespielt hätte, wäre das alles ganz anders gekommen. Im Moment wohnt Bobby zu Hause im Pfarrhaus und spielt gelegentlich die Kirchenorgel in Gottesdiensten seines Vaters. Interessanterweise spielen weder seine Geschwister noch seine Mutter, also die Pfarrfrau, eine Rolle. Wir wissen auch nicht, ob seine Mutter verstorben ist, ob die Geschwister schon ausgezogen sind, was auch immer. Es geht letztlich immer nur um Bobby und seinen Vater. Die beiden verbindet eine eigentümliche, aber sehr einfühlsam geschilderte Beziehung. Sie gehen einander auf die Nerven und lieben einander sehr. Den Reverend Jones treiben die offensichtliche Sorglosigkeit und fehlende Ernsthaftigkeit seines Sohnes um und der verzweifelt an der offensichtlichen Engstirnigkeit und fehlenden Einfühlsamkeit seines Vaters. Beide haben recht und doch wieder nicht. Seit Kindheit an verbindet Bobby eine Freundschaft mit der Tochter des lokalen Gutsherrn, des Earl of Marchington. Lady Frances, genannt Frankie, ist allerdings inzwischen ein Society-Girl in ganz anderen Sphären unterwegs als Bobby. Die beiden sehen sich nur selten, aber wenn, dann ist die alte Vertrautheit sofort wieder da. Und was sie jetzt ganz neu verbindet, ist das Verbrechen, um das es in diesem Roman gehen wird. Frankie ist nämlich sofort dabei und sie fände es viel spannender, wenn das kein Unfall wäre, wie zuerst angenommen wird, sondern ein Mord. Die beiden sind ein wunderbares Paar, auch wenn sie erst am Ende merken, dass sie füreinander mehr sind als gute Freunde. Sie ergänzen sich vortrefflich und sind insofern Tommy und Tuppence der 30er. Wie bei diesen beiden ist auch hier die Frau bei weitem die aktivere und das, was Frankie sich ausdenkt, ist nicht nur ziemlich schlau, sondern auch einigermaßen gefährlich. Doch Bobby ist ebenso wie Tommy mehr als ein Anhängsel. Die beiden werden unterstützt von Badger Beeden. Beeden ist vielleicht Bobbys bester Freund und die beiden wollen einen Handel mit gebrauchten Autos aufziehen. Beeden ist ein interessanter Charakter, er stottert, er schielt und trotzdem strotzt er vor Unternehmergeist und Energie, hat jede Menge Einfälle, aber leider führen seine Ideen oft zu nichts und ein geborener Geschäftsmann ist er auch nicht wirklich. Aber er ist vor allem ein total loyaler Freund. Naja, und am Ende des Buches gibt es auch für ihn ein Happy End. Die Handlung beginnt in Marchbold, einer fiktiven kleinen Küstenstadt in Wales. Mir ist allerdings beim ersten Lesen gar nicht aufgefallen, dass das in Wales spielt. Für mich könnte das irgendwo anders in England spielen, aber vielleicht gibt es bestimmte Eigenheiten, die ich einfach nicht wahrgenommen habe, die dann doch ganz extrem auf Wales hindeuten, bis auf manche Namen vielleicht. Weite Teile des Romans, also der größte Teil des Romans, spielt dann allerdings in Hampshire, in Südengland. Der Roman beginnt mit einer Partie Golf in den Abendstunden zwischen Bobby Jones und Dr. Thomas. Bobby Jones ist kein besonders guter, sagte ich ja schon, aber er ist ein begeisterter Spieler. Und so ist er oft auf dem Golfplatz zu finden, der direkt an den Klippen liegt. Und wie mehrmals erwähnt wird, eben gibt es keinen Zaun, der den Golfplatz vor dem Abgrund trennt. Und das wird mehrere Male kritisch angemerkt, dass sich die Kommune da doch endlich mal darum kümmern sollte. Wie auch immer, Bobby spielt natürlich den Ball über die Klippen, aber als er herunterschaut, um den Ball zu suchen, sieht er dort unten einen Mann, der vor kurzem erst hinabgestürzt sein muss, denn er lebt noch, wenn auch knapp. Der Doktor geht Hilfe holen und Bobby hält Wache. Der Mann stirbt nach kurzer Zeit, aber davor fixiert er Bobby mit seinen blauen Augen und beklagt mit klarer Stimme: Warum haben Sie nicht Evans gefragt? Why didn't they ask Evans? Dieser Satz wird Bobby und uns den Roman über begleiten und ist sicher einer der genialsten Einfälle von Agatha Christie. Das betrifft sowohl den Namen als auch den Grund der Frage. Bobby findet dann durch Zufall in der Tasche des Toten die Fotografie einer wunderschönen jungen Frau, die ihm nicht mehr aus dem Sinn geht. Gleichzeitig wird er langsam unruhig, denn er hat versprochen, im Abendgottesdienst die Orgel zu spielen und das ist schon in 10 Minuten und er will keinesfalls als unzuverlässig gelten. Sein Vater hat schon so eine Ahnung, dass er unzuverlässig sein könnte. Insofern ist er erleichtert, als ein Fremder dazukommt und die Wache übernimmt. Dieser Fremde stellt sich als Mr. Bassington French vor. Wenige Tage nach seinem Tod wird das Opfer als ein gewisser Alex Pritchard identifiziert, und zwar von seiner Schwester Mrs. Leo Cayman, deren Foto bei der Leiche gefunden wurde. Bei der gerichtlichen Untersuchung gibt sie dann an, ihr Bruder sei erst vor kurzem aus Thailand gekommen und habe ganz sicher gar keinen Grund gehabt, sich umzubringen. Insofern entscheiden die Geschworenen auf Unfall. Bobby ist allerdings irritiert. Mrs. Cayman sieht so ganz anders aus als die junge Frau auf dem Foto, das er bei dem Toten gefunden hat, selbst wenn man einen Altersunterschied annimmt. Er bekommt Mrs. Cayman und ihren Ehemann so gar nicht zusammen mit dieser Frau, während Frankie damit überhaupt keine Probleme hat, weil sie das Foto nur aus der Zeitung kennt. Sehr schnell kommen die beiden darauf, dass es sich um zwei verschiedene Fotos handelt und Mr. Bassington French einen Fototausch vorgenommen haben muss. Rätselhafte Schöne gegen Mrs. Cayman. Und das wirft natürlich die klare Frage auf, beziehungsweise sät doch sehr ernste Zweifel daran, ob dieser Tote wirklich Alex Pritchard heißt oder jemand ganz anders ist. In seinem Gespräch mit den Caymans vergisst Bobby ganz den ominösen Satz zu erwähnen, den dieser, naja, scheinbare Mr. Pritchard vor seinem Tod noch ausgestoßen hat. Das holt er schriftlich nach, aber die Caymans scheinen kein besonderes Interesse daran zu haben. Nun aber erhält Bobby zwei Jobangebote. Das eine war erwartbar. Badger Beeden schreibt enthusiastisch, sie könnten mit dem Autogebrauchtwarenhandel loslegen. Die Methoden, die Beeden vorschlägt, sind allerdings zum Teil mindestens moralisch verwerflich. Der Reverend ist davon zwar weniger angetan, aber weil Bobby nicht fähig oder auch nicht bereit ist, Geld in das Unternehmen zu stecken, kommt Bobby mit milden Ermahnungen davon. Allerdings erhält er gleichzeitig ein sehr lukratives, schriftliches Jobangebot aus Buenos Aires. Bedingung, er muss sofort zusagen und sich innerhalb einer Woche auf den Weg machen. Bobby lehnt das Angebot allerdings ab. Das hat es nicht nur was damit zu tun, dass es ihm nicht so ganz geheuer ist, sondern er sieht sich vor allem bei Badger Beeden in der Schuld, selbst wenn er in Südamerika schnell reich werden könnte. Und das wirft doch eigentlich ein sehr gutes Licht auf den Charakter von Bobby. Dann aber trinkt er Bier, das offenbar vergiftet war, und zwar mit der 16-fach tödlichen Menge Morphium. Dass er überlebt, ist ein Wunder, das letztlich nie wirklich erklärt wird, aber so wie ich Agatha Christie kenne und vor allem ihr Expertenwissen in Sachen Gifte, muss ich einfach mal davon ausgehen, dass das okay ist und dass man wirklich mit dieser Menge Morphium überlebt haben kann, selbst wenn man jetzt nicht morphiumsüchtig ist und insofern so eine gewisse Gewöhnung hat. Aber jetzt geht es richtig los. Denn nun ist es klar, dass hinter dem Tod von Alex Pritchard oder wie auch immer er heißt, ein finsteres Geheimnis steckt, und insofern sind die beiden Frankie und Bobby nun wirklich auf der Fährte. Frankie hackt einen wahnwitzigen Plan aus, um sich undercover bei den Bassington Frenches in Hampshire einzuschleichen. Wie dieser Plan vorbereitet und durchgeführt wird, ist köstlich beschrieben. Doch zunächst ist sie zwar in der Höhle des Löwen, aber die Menschen, die sie dort antrifft, scheinen ganz normal, freundlich und harmlos zu sein. Doch schnell wird klar, unter der glatten Oberfläche schlummert das Böse. Nun haben wir zunächst mal das klassische Christie-Setting. Ein Herrenhaus mit dysfunktionaler Familie, eine Nervenklinik nebenan, in der finstere Dinge vor sich zu gehen scheinen. Mehrere rätselhafte Selbstmorde, so etwas wie ein Locked-Room-Mystery, Rettungen aus höchster Gefahr, Drogen, mindestens ein kriminelles Genie und eine große Portion Selbstironie. Andererseits schreibt Agatha Christie klarer und weniger verspielt als ein Jahrzehnt früher bei The Secret Adversary. Die Nebencharaktere sind besser, der Grundkonflikt glaubwürdiger, was nicht die Faszination schmälert, die das draufgängerische Secret Adversary hat. Immer noch einer meiner Lieblings-Agatha Christie-Romane. Zugleich haben wir weniger Abstand von der Handlung als bei einem Poirot, wenn der Detektiv selbst von außen kommt, nie wirklich in Gefahr ist, wir mit einer Reihe von Indizien versorgt werden und sozusagen so eine Art Beobachterposition haben, ganz in Ruhe, weil uns nichts treibt. wir uns auch die Indizien anschauen können und schauen können, wohin sie denn führen könnten. Hier aber werden wir mitgerissen. Es ist eigentlich fast immer was los. Bobby und Frankie sind mittendrin, stürzen sich in jede Gefahr. Sie ermitteln nicht wirklich und haben auch nicht wirklich Ahnung, wie sie das tun sollten. Beweisen können sie am Ende nur wenig, aber Geständnisse kommen ihnen zur Hilfe. Sie haben Glück und Verstand und deshalb kommen sie gerade noch rechtzeitig hinter die finsteren Machenschaften, gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern, auch für sie selbst. Natürlich hält die Autorin wieder etliche Überraschungen bereit. Und sie hat nicht den Anspruch, dass das alles super realistisch ist. An einer Stelle sagt Frankie, "Isn't it odd? We seem, somehow, to have got in between the covers of a book. We're in the middle of someone else's story." Wir sind mittendrin in der Geschichte von jemand anderem. Wie wahr. Was sind nun die Hauptthemen dieses Buches, wenn es die denn überhaupt gibt? Ein Leitmotiv ist sicher Abenteuer. Die beiden, insbesondere Frankie, stürzen sich in den Fall nicht deshalb, weil sie irgendwie persönlich betroffen wären. Sie kennen den Toten gar nicht. Aber sie tun es der Aufregung wegen. Und letztlich ist es das, was die beiden zusammenbringt. Ich hatte ja gesagt, die beiden waren in der Kindheit viel miteinander unterwegs, haben zusammen gespielt und dann haben sie sich ein wenig voneinander entfernt, weil sie doch in unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen unterwegs waren. Aber diese gemeinsame Abendlust, die hat sie wieder zusammengebracht, insofern auch ganz wie bei Tommy und Tuppence. Und genauso wie Tommy und Tuppence sind Frankie und Bobby absolut gleichberechtigte Abenteurer. Eine ganz kleine Szene als Illustration. Bobby und Frankie sind in einem Dachboden gefangen und können sich befreien. Nun hören sie ihren Entführer die Treppe heraufkommen. Frankie muss in ihrem Stuhl sitzen bleiben, offensichtlich gefesselt, damit er keinen Verdacht schöpft. Sie kann sich also nicht daran beteiligen, den Entführer zu überwältigen. "All right," said Frankie, "and once you and Badger have got him down, I'll join in and bite his ankles or something." "That's the true womanly spirit," said Bobby approvingly. "In Ordnung," sagte Frankie, "und wenn du und Badger ihn niedergeschlagen habt, werde ich mitmachen und ihn in die Knöchel beißen oder sowas." "Das ist der wahre weibliche Geist," sagte Bobby anerkennend. Ein anderes Thema ist das Grauen, das hinter schönen Fassaden steckt. Die idyllische Familienwelt von Marroway, wo die Bessington Frenches wohnen, entpuppt sich schon bald als Illusion. Das ist im Grunde beängstigender als das finstere Sanatorium, wo Schreie und Klagen an der Tagesordnung sind. Die traditionelle Familie, besonders in der Oberschicht, ist, wie Agatha Christie es am eigenen Leib erlebt hat, ein kränkelndes Konzept. Viel resilienter sind Wahlverwandtschaften wie die von Bobby und Frankie, die gegen Konventionen entstehen und auch Menschenlose mit einschließen, wie Badger Beeden, die nicht blutsverwandt sind oder angeheiratet, sondern die aus Freundschaft und Loyalität mit dazugehören. Ich habe es ja auch schon mehrmals gesagt, Agatha Christie hat selber in späteren Jahren, das fängt damals schon langsam an, so ein ähnliches Familienkonzept. Natürlich gehörten ihre Tochter und später der Enkel und der Rest der Verwandtschaft, natürlich gehörten die zur Familie, aber auch alle möglichen anderen Leute, entweder Angestellte oder GeschäftspartnerInnen oder FreundInnen, also sozusagen alle möglichen Leute, die halt verbunden waren mit Agatha Christie durch gleiche Werte, durch gleiche Erlebnisse oder auch einfach, weil man sich mochte, das war ihre Familie und das hat sie auch mehrmals gesagt. Abschließend oder auch zusammenfassend, der Roman hat Schwächen. Etliches wird dem Zufall überlassen, die Detektive ermitteln, na doch, ziemlich unprofessionell und sie haben am Schluss nicht den kompletten Durchblick. Es braucht die Geständnisse. Auch die kriminellen Machenschaften der Gegenseite sind stark vom Zufall abhängig und wirken an der einen oder anderen Stelle elaboriert und dann wiederum völlig brillant. Das Ganze wirkt gelegentlich altmodisch. Und wirklich fair ist es auch nicht, wenn man nun von einem Wettstreit zwischen Autorin und Leserschaft ausgeht. Mir gefällt dieser Roman trotzdem außerordentlich gut. Es sind das Tempo, die Frische, die Chemie zwischen Frankie und Bobby. Es sind die abgrundtiefe Bosheit, die den Verbrechen zugrunde liegt, ebenso wie der Mut und die Empathie, die gerade aus den Fehlern der Abenteurer sprechen. Es ist natürlich wieder der Humor. Es sind die Dialoge ebenso wie die überraschenden Wendungen, gerade auch ganz am Schluss. Und das Ganze ist ein Thriller und kein Detektivroman. Fair sein muss die Autorin deshalb nicht und eigentlich muss sie ja gar nicht. Ich habe den Roman nun zum dritten Mal gelesen. Das Vergnügen ist das gleiche geblieben und wird es auch sicher noch beim weiteren Wiederlesen bleiben. Nur erwartet keinen minutiös konstruierten Poirot. Dafür gibt es in dieser Zeit Lord Edgware, den Orient Express und wenig später Three Act Tragedy. Ich kann mir vorstellen, dass Why Didn't They Ask Evans zu schreiben Agatha Christie unglaublich viel Spaß gemacht hat, dass sie das auch ziemlich schnell runtergeschrieben hat, ohne dass es jetzt deshalb schlecht ist. Es ist nur einfach anders. Und insofern ja, ein Teil der wunderbaren Vielfalt der Werke von Agatha Christie. So viel für heute. Beim nächsten Mal ist dann schon wieder ein Sammelband dran, dieses Mal mit den fast gesammelten Geschichten rund um Mr. Parker Pyne. Bis dahin, danke fürs Zuhören und alles Gute.